Gut, Predigten aus der Erweckungsgeschichte. Und das heutige Thema, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und wir werden heute in dieser Predigt uns die Dorothea Trudel, die Beterin von Männedorf, ein bisschen anschauen, diese Erweckungspredigten, die sind so aufgebaut, dass es auch eine Dokumentation ist von Menschen, die in der Kirchengeschichte etwas bewegt haben. Und etwas bewegt heißt, die Ewigkeitsfrüchte bewirkt haben durch ihr Leben. Und heute befassen wir uns mit jemandem, der rein äußerlich man das nie gedacht hätte. Die Dorothea Trudel, die Beterin von Männedorf. Und wir werden ein Bild sehen von ihr. Jawohl. 1861 stand in der NZZ Folgendes, die gab es damals schon: Der Name der Dorothea Trudel von Männedorf ist ein weit über die Grenzen unseres Kantons hinaus bekannter. Man weiß, wie in der ganzen Schweiz und in den an denselben angrenzenden deutschen Staaten, dass die Heilige in Männedorf seit einer Reihe von Jahren die verschiedenartigsten Krankheiten heilt, dass sie eine eigene Gebetsheilanstalt in Männedorf eingerichtet hat, in der jährlich Hunderte von Kranken aufgenommen und aus derselben geheilt oder ungeheilt wieder entlassen werden. Und man weiß, dass die Trudel, ein zweiter Doktor, Pfarrer Blumhardt in Württemberg ist, ihre wahrhaftigen Wunderkuren lediglich durch Gebet und Handauflegung, höchstens noch mit Anwendung gewöhnlichen Öles, also in echt apostolischer Weise verrichtet. NZZ 14. bis 17. November 1861. Ist es nicht bemerkenswert, wie selbstverständlich diese Zeitung von der Heilung vieler Menschen am Zürichsee berichtete? Dorothea Trudel hätte sich bestimmt nicht selbst als Heilige beschrieben. Sie bezeichnete sich nie als Heilerin. Und der Name, den die Zeitung für ihr Werk braucht, Gebetsheilanstalt, wurde von ihren Kritikern geprägt. Die einfache Bauernstochter sah sich ganz einfach in der Tradition unzähliger Christinnen und Christen, die nach Anweisung des Neuen Testaments für Kranke beteten und Gebetserhörung erlebten. Das Leben der Dorothea Trudel. Vor bald 170 Jahren pilgerten Blinde und Lahme nach Männedorf, weil sie auf Heilung hofften. Daniel Fritsche schrieb über sie: Die Gründerin des Bibelheims hatte das, was man heute eine schwere Jugend nennen würde. Am 27. Oktober 1813 erblickte sie in Hombrechtikon das Licht der Welt. Als jüngstes von 11 Kindern einer gläubigen Mutter und eines alkoholsüchtigen Vaters wuchs sie fast ohne Schulbildung auf. Das Kind besucht die Schule während 4 Jahren, aber auch da gehört die Arbeit schon dazu. Als 10-Jährige arbeitete sie täglich 14 Stunden in der Seidenweberei. Ein hartes, karges Leben. Der Glaube der Mutter prägt die junge Dorothea, auch wenn sie nicht verstehen kann, dass diese dem Vater Treue hält. Die Mutter betet während der Arbeit häufig laut, was für Dorothea eine Atmosphäre des Friedens und der Heiligkeit im Haus verbreitet. Kraft fand das Mädchen im Glauben. An seinem 22. Geburtstag aber verstarb eine Freundin von einem auf den anderen Moment. Der Todesfall beugte mich so tief, dass ich vom Augenblick an nur begehrte, ein Eigentum Jesu zu sein und entschied, meine Lust allein am Heiland zu haben, schrieb Trudel in ihren Memoirien. In jener Zeit begann die junge Frau zu kränkeln. Ihr Rücken verkrüppelte. Sie konnte sich nicht mehr bücken und nur noch unter Schmerzen die Treppe hinaufsteigen. Meine schöne Gestalt verfiel, schreibt die Jungfer Trudel, wie sie später oft genannt wurde. Sie ließ sich in Männedorf nieder. Zusammen mit ihren beiden Schwestern und ihrem Onkel lebte sie in einem Haus an der Kugelgasse und arbeitete als Blumenbinderin und Haushälterin. Es waren unbeschwerte Jahre, bis 4 Arbeiter aus der Firma ihres Neffen schwer krank wurden. Die 37-Jährige pflegte die Angestellten hingebungsvoll, jedoch ohne Erfolg. Weil es immer schlimmer mit ihnen wurde, trieb es mich Tag und Nacht ins Gebet und in das Wort Gottes hinein, erinnerte sie sich. Mit letzter Hoffnung legte sie den Arbeitern die Hände auf und betete folgende Worte aus dem Brief des Jakobus: Das gläubige Gebet wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Es soll nur wenige Minuten gedauert haben, bis der erste Kranke rief: Die furchtbaren Schmerzen sind weg. Kranke kamen aus England. Die wundersame Heilung sprach sich rasch herum. Das kleine Häuschen an der Kugelgasse wurde überschwemmt von Kranken, die sich Linderung erhofften. Die vielen Bedürftigen mussten sogar in umliegenden Häusern untergebracht werden. Trudels Wirken blieb bei den Behörden nicht unbemerkt. Der Statthalter tat ihr Tun als Quacksalberei ab, belegte sie mit einer Buße von 60 Franken und wies die Patienten weg. Doch die Intervention bewirkte nichts. Die so schnell leer gewordenen Häuser füllten sich fast ebenso schnell wieder mit Blinden, Lahmen, Tauben, an denen der Herr sich mächtig erwies, so Trudel. Ein weiterer Prozess wegen angeblich hygienisch unhaltbarer Zustände endete mit einem Freispruch. Mehrere hundert Personen sollen den Hausandachten, die Trudel bis zu 6-mal am Tag durchführte, gelauscht haben, darunter Gläubige aus Deutschland, England und sogar Russland. Im Spätsommer 1862 erkrankte die 48-jährige Trudel schwer. Sie hatte sich wohl bei einem ihrer Krankenbesuche mit Typhus angesteckt. Weil sie keinen persönlichen Besitz hatte, schlief sie dort, wo sie gebraucht wurde. Ihr Begleiter und Nachfolger Samuel Zeller wich während dieser letzten Phase ihres Lebens kaum von ihrer Seite. In der Nacht zum 6. September betete Trudel unentwegt: Erhöre mich um deiner Gnade willen. Immer lauter sprach sie das immer gleiche Gebet. Menschlich gesehen erfolglos. Die Bibelheimgründerin verstarb. Konrad Zeller, Dorothea Trudel von Männedorf, ihr Leben und Wirken. Man bekommt dieses Büchlein noch. Im Bibelheim kann man das bestellen. Wir kommen zum ersten Punkt. Gott ist in den körperlich Schwachen mächtig. Als Dorothea 22 Jahre alt ist, wie wir gehört haben, starb ihre Freundin, mit der sie sonntags jeweils gegen den Willen der Mutter getanzt hat. Die junge Frau sieht ihre eigene Sterblichkeit vor sich, doch nicht genug. Dorothea erkrankt und ist für mehrere Wochen ans Bett gebunden. Wie betäubt liegt sie in der Stube. Die Ärzte haben sie bereits aufgegeben. Doch sie überlebt. Ihr Rücken bleibt aber durch eine Skoliose, eine Verkrümmung der Wirbelsäule, geschädigt. War Dorothea zuvor eine schlanke, schöne Tochter, verfällt sie zusehends und wird in ihren eigenen Worten ein krummes, abgezehrtes, ja, ganz dürres Ding. Als ihre geliebte Mutter im Sterben liegt, kehrt ein Bruder des Vaters aus Holland zurück und verspricht ihr, für die unverheirateten Kinder zu sorgen. Er hält Wort, nimmt die Kinder zu sich. Er veranlasst, dass Dorothea die ungesunde Arbeit in der Weberei aufgibt und eine leichtere Arbeit in der Fabrik für Textilschmuck eines Neffen aufnimmt. 10 Jahre nach dem Tod der Mutter stirbt auch der Ersatzvater. Er hinterlässt den Kindern sein kleines Vermögen und ein Haus mit Umschwung in Männedorf. Dorothea ist von Haus und von Herzen her reformiert. Sie besucht aber zusätzliche Versammlungen neben dem sonntäglichen Kirchgang bei den örtlichen Herrnhuttern, wie Dorothea als entschiedene und eifrige Glaubensschwester auch geschätzt wird. Doch nicht alle sehen das so, wie folgendes Erlebnis zeigt. Eines Morgens betete sie laut für den Neffen, der im Haus herumpolterte. O Gott, wann wirst du endlich diesen armen Jakob bekehren? Ihr lautes Gebet gelangt jedoch nicht allein in Gottes Ohr, sondern auch in dasjenige des besagten Jakobs. Bekehre du dich zuerst selbst, ruft er zurück. Dorothea erschrickt und hört darin Gottes Stimme, der sie zur Umkehr ruft. Das lesen wir auch in ihren verschiedenen Büchern oder in der Biografie. Dieser Ruf, bekehre dich selbst, hat sie wirklich tief berührt. Gott ist in den seelisch Schwachen mächtig, ist der zweite Punkt. Sündenerkenntnis. Sie sieht, wie sie es beschreibt, einen Berg von Hochmut, Selbstsucht, Stolz und Jähzorn bei sich. Gleichzeitig sah ich vor meinen Augen meine ganze Bibel vorüberziehen. Auf jeder Seite leuchtete ein einziges Wort: Ich, der Ewige, ja, ich bin es. Es gibt keinen anderen als mich. An diesem Erlebnis hatte Dorothea einige Tage lang zu kauen. Endlich, nach langen, angstvollen Stunden, wurde es Licht in meiner Seele. Die Überzeugung, dass Jesus, der Gekreuzigte, mich nie verlassen werde, gab mir den Frieden wieder. Der dritte Punkt. Gott ist in geistlich Schwachen mächtig. Vertrauen in die Macht Gottes. 1856 erkranken 5 Arbeiter, wir haben das gehört, in der Fabrik, in die Dorothea gewechselt hatte. Trotz ärztlicher Versorgung wird ihr Zustand lebensbedrohlich. Dorothea pflegte die Kranken und erinnerte sich an Jakobus 5,14, ist jemand unter euch krank? So ruft er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Die sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, es wird ihm vergeben werden. Im Vertrauen auf die Macht Gottes geht sie zu den Kranken und legt ihnen die Hände auf die schmerzenden Stellen. Weil kein Ältester dabei ist, sagte sie: Du Gott bist ja der Älteste. Schlau, aber ohne falsch. Nach wenigen Tagen sind die Männer schmerzfrei. Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile in der Umgebung und Dorothea wird fortan immer häufiger um Hilfe gebeten, arbeitet aber unbeirrt weiter in der Textilfabrik. Dorotheas Krankenbesuche sind nie schonend. Ganz im Gegenteil, sie bringt die Kranken in Unruhe und versucht dann herauszufinden, woran es den Kranken wirklich fehlt. Erst dann verweist sie auf den einen, der Sturm und Wellen zur Ruhe brachte und auch ein tobendes Menschenherz besänftigen kann. Sie betet um Gesundmachung an Leib und Seele, wobei die Seele für sie Vorrang hat. So beschreibt sie nüchtern einen Hausbesuch, wo an Gebet um körperliche Heilung gar nicht zu denken war. Dorothea betet dafür, dass die Seele der Frau aus ihren Verstrickungen gelöst würde. Das Gebet wird erhört. Die Kranke lebt letzte Tage des köstlichen Friedens und der himmlischen Freude. Die Zahl der Hilfesuchenden steigt unaufhörlich. Das Haus, das sie von ihrem Onkel geerbt hat, platzt aus allen Nähten. Dorothea kaufte aus ihrem Erbteil ein zweites und bald auch ein drittes Haus dazu. Bis zu 160 Menschen leben dort, psychisch Kranke, physisch Kranke, Arme kostenlos, andere für einen kleinen Betrag beherbergend. Dorothea sieht dies als ihre Großfamilie, nicht als Anstalt. Sie selbst wird Mütterli genannt. Nach jedem Essen gibt es eine Andacht, die alle zu besuchen haben. Doch Dorotheas Wirken erregt kritische Aufmerksamkeit aus Kirche und Behörden. 1847 wird sie bei der Direktion angezeigt und muss schließlich eine Buße wegen Einmischung in das Gesetz der Krankenheilung bezahlen und alle Kranken wegschicken. Doch bald, wie wir gehört haben, ist ihr Haus wieder voll. Die zweite Anklage zieht Dorothea mit Hilfe eines befreundeten Anwalts bis ans Obergericht, das sie letztlich freispricht. Kurz nach ihrem Freispruch stirbt sie am 20. September 1862 an Nervenfieber, das in der Gegend grassiert. Sie ist gerade mal 49 Jahre alt geworden. Das Werk hat sie zuvor an ihren geistlichen Sohn Samuel Zeller übertragen. Noch heute steht das Bibelheim in Männedorf. Es ist jetzt ein christliches Gästehaus und Tageszentrum. Wir wollen drei Lektionen für unser Leben heute betrachten. A. Gott ist in den Schwachen mächtig. Wenn man die Bücher liest über Dorothea Trüdel, dann sieht man, diese Frau war schwach bis tief, tief hinein. Nicht nur körperlich, auch seelisch, und sie hat auch geistlich alles von ihrem Gott erwartet. Da sind Tausende von Menschen geheilt worden. Und es ist spannend, wenn man die Biografie von Blumhardt liest. Wir haben ja auch da bei einer der Predigten auch über ihn gesprochen. Der Blumhardt, der war eher kritisch gegenüber die Dorothea Trudel, weil er sagte, da werden die Hände viel zu lange aufgelegt bei der Trudel da in der Schweiz. Bei uns läuft das viel schneller. Und da sieht man auch die Menschlichkeit von solchen Biografieren, darum habe ich sie gerne. Jawohl, also echt und herrlich. Ja, das ist wirklich so, die Trudel, die sei manchmal stundenlang bei den Kranken gewesen, weil sie hat ja auch dort übernachtet oft und hat da stundenlang, tagelang die Hemde aufgelegt, bis sich da etwas gerührt hätte. Das kann man, das hat der Blumhardt dann als Zwängerei, als eine Zwängerei betrachtet. Für sie war das aber anhaltendes Gebet. So müssen wir lernen, einander wirklich auch versuchen zu verstehen, das ist ganz wichtig. Gott ist in den Schwachen mächtig. Wenn wir Dorothea Trudel und ihr Leben betrachten, sehen wir zweierlei. Da ist einerseits die mutige Glaubensfrau, die erlebt, wie Gott Menschen heilt, für die sie und andere beten. Da ist andererseits aber die von ihrer eigenen Krankheit gezeichnete Frau, dieses in ihren eigenen Worten krumme, abgezerrte, ja ganz dürre Ding. Wenn wir heute an Heilung denken, sehen wir vor unseren inneren Augen vielleicht einen vitalen End-40er, Sonne im Haar. Er macht gerade einen Luftsprung, sein Säure-Basen-Gleichgewicht ist in perfekter Ordnung und seine Beine exakt gleich lang. Sein anstechendes Lachen bringt Zähne zum Vorschein, die so weiß sind wie eine Zahnpasta-Werbung. Wir sehen wohl weniger eine krumme Frau wie Dorothea Trudel. Dabei ist sie in guter Gesellschaft, weil was Glaubenshelden angeht. Auch Paulus erklärt, dass er trotz dreimaligem Bitten nicht vom Stachel im Fleisch, 2. Korinther 12, 7, wohl eine Krankheit geheilt wurde. Zudem mag es um sein Sehvermögen nicht besonders gut gestanden zu haben, wie wir in Galater 6,11 und 4,15 nachlesen können. Wir glauben also einerseits an einen großen Gott, der für seine Kinder das Beste will, und kommen andererseits nicht darum herum, die Tatsache anzuerkennen, dass Krankheit auch in unserem Leben eine Rolle spielt. Ich hebe diesen Umstand so hervor, weil er gegen zwei Missverständnisse spricht. Vom ersten handelt die Begegnung Jesu mit dem Blindgeborenen in Johannes 9, 1 bis 11. Die Heilung eines Blindgeborenen. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, macht einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Die Jünger gingen selbstverständlich davon aus, dass irgendjemand gesündigt haben muss, sonst wäre der arme Tropf ja nicht blind. Doch Jesus widerspricht: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, noch die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Sagt's und heilte ihn. Wir müssen also klipp und klar sagen, hinter Krankheit steckt nicht immer Sünde. Das zweite Missverständnis hat damit zu tun: Wenn erbetene Heilung ausbleibt, ist das nicht einfach ein Zeichen, dass zu wenig geglaubt wurde. Das ist so ein Satz, den Unbarmherzige ihren leidenden Geschwistern manchmal um die Ohren hauen. Das begegnet uns auch in der Seelsorge. Dann der zweite Punkt, den wir auch mitnehmen wollen in unseren Alltag: Alles dient zum Besten. Wie geht Dorothea angesichts der Heilungen um sie mit eigenem Leiden um? Dorothea erfuhr auch selbst Heilung von Herzrasen und von starken Rückenschmerzen. Sie wendet sich dagegen, das geduldige Tragen von Krankheit als Leistung von Gott zu sehen. Sie sah das auch als Gnade. In einer Hausandacht zu Psalm 110 schreibt sie: Wir sollen ein solches Vertrauen in Gottes Wege und Führungen haben, dass wir im Voraus danken für das Gute, das uns der Herr geben wird. Wenn wir jeden Tag mit Danken anfangen, können wir jeden Abend, sogar am Schluss eines stürmischen Tages, mit Loben aufhören. Alles Irdische muss uns gleichgültig werden. Selbst vor dem Leiden dürfen wir uns nicht fürchten, denn Anfechtung lehret, aufs Wort zu merken. Dorothea ermutigt mich mit dieser starken Aussage dazu, was ich erlebe, positiv und auf Gott hin zu deuten. Das fällt leicht bei schönen Dingen. Diese Freiheit soll ich mir aber auch bei schweren Dingen nicht nehmen lassen. Dorothea orientiert sich hier an Römer 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das Dritte, das wir anschauen, ist: Nur der leidende Gott kann helfen. Die Botschaft, die Gott so durch seinen Sohn Jesus Christus übermittelt, heißt: Ich habe Leid selbst erlebt und bin so allen nahe, die es erleben. Gott ist im Leid und dort will er sein. Diese Antwort geht an alle, die am Ausmaß ihres Leidens verzweifeln, und spendet allen Trost, die an seinen Beistand glauben. Seine Nähe im Leid gilt umfassend und ausnahmslos. Wenn Menschen Sorgen plagen, sie Nächte wach liegen und die Unruhe sie von einer Seite auf die andere Seite wälzen lässt, plagt und wälzt Gott sich mit. Wenn das Gewissen beißt und Schmerzen macht, so ist er in den Schmerzen. Wenn sich unser Gesicht verzerrt und unsere Hemde nach Fassung ringen, verzerrt sich und ringt Gott mit. Wenn Mobbingopfer sich erniedrigt und ganz unten fühlen, ist Gott da ganz unten bei ihnen. Er ist am Ziehen in der Brust, wenn Menschen Schuld oder Einsamkeit quält. Er ist in den fließenden Tränen und gesenkten Köpfen. Er ist in den Kerben der Sorgen und Kummerfalten und rollt in den Perlen des Angstschweißes. Er ist in den eingestürzten Häusern vergraben und liegt auf den Notlagern an den Flughäfen. Wie groß kann das geringste Leid sein, wenn es niemand mit uns fühlt? Und wie gering kann das größte Leid sein, wenn es einer mit uns aushält? Gott ist im Leid. Gott mutet uns alles Mögliche zu, aber niemals es allein durchzustehen. Das ist die Botschaft seines Leidens, das seinen Höhepunkt findet am Karfreitag. Und der Palmsonntag heute ist so eine Vorbereitung auf den Karfreitag. Wir freuen uns an diesem König der Könige, an diesem Herrn der Herren, aber wir wissen auch, dass er gestorben ist, um uns zu erlösen und zu befreien durch sein Blut. Wo er am fernsten zu sein scheint, ist er am nächsten. Wo wir ihn am meisten vermissen, ist er am sichersten da. Und wo Leidende ihn nicht spüren, ist er dabei, sie zu spüren. Und all die Medien, die Bilder des Leides von allen möglichen Orten der Welt, die uns übertragen in jedem Bild auch Gott. Und dieser Krieg, den wir jetzt miterleben in der Ukraine, auch dort dürfen wir wissen, ganz tief in uns und glauben, dass Gott trotz all dem Schrecklichen alles unter Kontrolle hat. Und wir dürfen lernen zu beten, Fürbitte zu tun. Wir dürfen lernen zu glauben, dass Gott über all dem steht. Sehen wir ihn auch im Leid? Wo Menschen an diese Nähe glauben und diese spüren, wird wahr, was Jesus in der Bergpredigt sagt: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und das ist auch Gemeinde, dass wir gegenseitig das Leid tragen. Gegenseitig das Leid tragen. Dass wir mit dem Krebskranken mitleiden, mit dem Depressiven mitleiden, mit dem Blinden, mit dem Alkoholiker. Dass wir mitleiden mit denen, die in Ängsten sind. Und wir müssen in diesem Leiden nicht einfach bejahen alles, was sie tun, sondern wir dürfen ehrlich sein, aber die Hand um sie legen und zuhören und mitleiden. Wenn wir auf das Durchhalten Jesu Christi sehen, werden wir auch dazu ermutigt, selbst durchzuhalten. Wie viel innere Kraft bringt er auf in all diesen leidvollen Anfechtungen? Die können wir auch aufbringen. Wie viel Gottvertrauen hat er noch in den letzten Zügen, das ihn immer wieder hochzieht? Das können wir auch haben. Hier ist der leidende König Jesu auch ein Vorbild zur Nachahmung empfohlen. Liebe Gottesdienstbesuchende, auf der Suche nach Gott werden wir immer dann fündig werden, wenn wir unseren Blick dahin richten, wo Leben leidvoll und unangenehm ist. Und der Kreuzestod seines Sohnes am Karfreitag ist der Höhepunkt seines Wirkens unter uns Menschen, weil dort am deutlichsten wird, wie ernst es ihm ist mit seiner Liebe und seiner Freundschaft zu uns. Mit diesem Beistand und diesem Vorbild wird es uns am ehesten gelingen, Leid als Teil unseres Lebens zu akzeptieren. Es möge uns und anderen helfen, unser Kreuz zu tragen, zu ertragen, was unerträglich scheint, und anzunehmen, was unannehmbar scheint. Diesen gewaltigen Beistand im Leiden hat Dorothea Trudel auf eindrückliche Art erlebt. Sie hat in ihrem Leben viel Leiden zu ertragen, sehr viel körperliches Leiden und sehr große körperliche Schwachheit, sehr viel Kritik und Verleumdung und Neid. Gott ist im Leid. Gott mutet uns alles Mögliche zu, aber niemals es allein durchzustehen. Er ist der vierte Mann im Feuerofen. Er ist der, der in unserem Lebensboot dabei ist. Und er steigt nicht aus, auch wenn es stürmt. Anwendung der heutigen Predigt im Alltag. Gott ist in den Schwachen mächtig. Wenn wir Dorothea Trudel und ihr Leben betrachten, sehen wir zweierlei. Wie gesagt, da ist einerseits die mutige Glaubensfrau, die erlebt, wie Gott Menschen heilt, für die sie und andere beten. Da ist andererseits aber die von ihrer eigenen Krankheit gezeichnete Frau, dieses in ihren eigenen Worten krumme, abgezerrte, ja ganz dürre Ding. Trotz ihrer Schwachheit erlebte sie Jesus in außerordentlicher Weise. Die Frage, wie gehe ich um mit meiner Schwachheit? Das Zweite, das wir im Alltag sehr gut ausleben können: alles dient zum Besten. Wie geht Dorothea angesichts der Heilungen um sie herum mit eigenem Leiden um? Dorothea erfuhr auch selbst Heilung von Herzrasen und von starken Rückenschmerzen. Wir lesen das noch einmal, was sie in einer Hausandacht zu Psalm 110 schrieb. Wir sollen ein solches Vertrauen in Gottes Wege und Führungen haben, dass wir im Voraus danken für das Gute, das uns der Herr geben wird. Wenn wir jeden Tag mit Danken anfangen, können wir jeden Abend, sogar am Schluss eines stürmischen Tages, mit Loben aufhören. Alles Irdische muss uns gleichgültig werden, sagt sie. Selbst vor dem Leiden dürfen wir uns nicht fürchten, denn Anfechtung lehret aufs Wort zu merken. Dorothea ermutigt mich mit dieser starken Aussage dazu, was ich erlebe, positiv und auf Gott hinzudeuten. Das fällt leicht bei schönen Dingen. Diese Freiheit soll ich mir aber auch bei schweren Dingen nicht nehmen lassen. Und das Letzte: nur der leidende Gott kann helfen. Auch das kann uns im Alltag enorm Kraft geben. Die Botschaft, die Gott so durch seinen Sohn Jesus Christus übermittelt, heißt: ich habe Leid selbst erlebt und bin so allen nahe, die es erleben. Gott ist im Leid und dort will er sein. Diese Antwort geht an alle, die am Ausmaß ihres Leidens zu verzweifeln drohen und spendet allen Trost, die an seinen Beistand glauben. Seine Nähe im Leid gilt umfassend und ausnahmslos. Also wir dürfen lernen von Dorothea Trudel und auch natürlich die Bibel sagt dasselbe. Gott ist in den Schwachen mächtig. Alles dient zum Besten. Nur der leidende Gott kann helfen. Er hat die Leiden mitgetragen. Ich preise dich, Jesus, dass du uns diese Frau vor Augen führtest, diese unscheinbare Frau, wo Tausende von Menschen Heilung erleben durften. Ich preise dich dafür. Sie hat uns ein Vermächtnis hinterlassen und ist schon sehr jung eigentlich gestorben, aber du hast sie in diesen Jahren, wo sie diente, mächtig, mächtig gesegnet. Wir danken dir. Und danke, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir nicht an unserer Schwachheit verzweifeln, sondern sie als Möglichkeit sehen, dass du in den Schwachen mächtig bist. Danke, dass uns alles zum Besten dient. Und danke, dass du unser Leiden mitgelitten hast und immer noch mitleidest. Du bist da in unserer Trauer. Du bist da in unserem Schmerz. Du leidest mit, du trauerst mit, du empfindest Schmerz mit. Du bist ein wunderbarer Begleiter, ein wunderbarer Hirte, ein wunderbarer Herr. Vielen Dank, du mächtiger Gott. Jetzt möchten wir über das Gesagte einfach ein paar Gedanken machen und ich möchte Henry dich bitten, einfach leise etwas zu spielen. Und wir wollen uns darüber Gedanken machen, dass Gott in den Schwachen mächtig ist, dass uns alles zum Besten dient und dass der leidende Gott uns helfen kann, auch in unseren Leiden. Wir wollen zum Schlussgebet aufstehen und ich bitte Henry noch weiter zu begleiten auch. Denn ich möchte auch Schlussgebet lesen aus Jesaja 43. Und nun sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Erlöser. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin mit dir. Und das wollen wir mitnehmen. So fürchte dich denn nicht, denn ich bin mit dir. Und als Abschluss dieses Gebetes noch den Vers selbst aus diesem Kapitel. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Erlöser. Amen.